Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor einem Flächenbrand im Nahen Osten hat UN-Generalsekretär Guterres gewarnt. Er appellierte nach den jüngsten Militärschlägen an Israel und den Iran, Provokationen zu vermeiden. Die Machtverhältnisse im Iran drohen sich nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen zu verschieben. Er schwächt Präsident Rouhani, der das Abkommen mit ausgehandelt hatte. Rouhani ist seit 2013 im Amt und gilt als gemäßigter Reformer. Gestärkt werden dagegen konservative Hardliner wie das geistliche Oberhaupt Ayatollah Khamenei. Ihm unterstehen die Revolutionsgarden, die auch in Syrien aktiv sind. Ein anderer hoher Geistlicher, Ayatollah Khatami, sagte heute, man dürfe weder den USA noch den europäischen Unterzeichnern des Abkommens vertrauen. Zugleich sprach er neue Drohungen gegen Israel aus.
Es waren vor allem wieder die Hardliner beim heutigen Freitagsgebet in Teheran. Sie scheuten keine Provokation trotz angespannter Lage. Sollte Israel töricht handeln, machen wir Tel Aviv und Haifa dem Erdboden gleich. Der Iran hatte heute Morgen den Angriff Israels auf Syrien verurteilt. Kein Wort über eine eigene Beteiligung an den Angriffen auf Israel von syrischem Boden aus. Auch ein Berater des Revolutionsführers stritt auf der anschließenden organisierten Demonstration eine Beteiligung von iranischer Seite strikt ab. Iran war es nicht. Syrien hat geschossen und sie haben das Richtige gemacht. Tod Amerika, Tod Israel. Vom Freitagsprediger wurde vorher angewiesen, sagt nur Tod Amerika, Tod Israel. Es scheint so, als hoffe man noch auf eine Lösung mit Europa im Atomabkommen. Zumindest wurde das in einer offiziellen Stellungnahme des iranischen Außenministers Zarif heute noch einmal deutlich. Darin heißt es, der Iran hat sich an alle Vorschriften gehalten und möchte dafür von den verbleibenden Partnern des Atomabkommens nötige Garantien erhalten. Irans Außenminister wird ab Sonntag Gespräche in Peking, Moskau und Brüssel führen, um zu versuchen, das Atomabkommen aufrechtzuerhalten.
Präsident Trump hat den Hardlinern hier im Iran ein riesengroßes Geschenk gemacht. Denn sie können jetzt wieder argumentieren, dass man Amerika hätte nie trauen dürfen. Doch der Großteil der Iraner hofft darauf, dass es in den Gesprächen in den nächsten Wochen doch noch zu einer Einigung kommen könnte und dass das Atomabkommen ausgeführt werden kann.
Die USA haben zwei Tage nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen erste neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Sie betreffen 9 Personen und Unternehmen, die Finanzströme in den Iran gelenkt haben sollen. Dabei geht es um die Finanzierung der Revolutionsgarden, die Washington als Terrororganisation betrachtet. Hinweise auf die Verdächtigen kamen nach Angaben von US-Finanzminister Mnuchin aus Dubai.
Wie zu Wahlkampfzeiten, Donald Trump genießt das Bad in der Menge, mag seine Entscheidung, das Atomabkommen mit dem Iran zu kündigen, weltweit kritisiert werden. Seine Anhänger hier in Indiana bewundern ihn für seine harte Haltung. Der US-Präsident bekräftigt, warum er den Deal mit Teheran stets für brandgefährlich hielt. Dieses Abkommen gab dem Regime Milliarden von Dollar, 150 Milliarden und zusätzlich 1,8 Milliarden Dollar in bar. Geld, das sie genutzt hätten, um Tod und Zerstörung zu verbreiten im ganzen Mittleren Osten. Damit sei nun Schluss. Die USA würden die härtesten und strengsten Sanktionen gegen den Iran verhängen. Dies soll nur der Anfang sein. 6 Personen und 3 Firmen im Iran werden von Washington mit Sanktionen belegt. Sie sollen als Geldschleuser die Revolutionsgarden und die Quds-Brigade mit US-Dollar von Konten in den Vereinigten Arabischen Emiraten versorgt haben. Unterstützung von Terror, mutmaßlich mit Hilfe der iranischen Zentralbank. Der eskalierende Konflikt zwischen Israel und dem Iran wird auch in den USA mit Sorge beobachtet. Eine Mitverantwortung für die brisante Lage weist die Trump-Regierung jedoch von sich. Als wichtigstes Druckmittel gegen den Iran gilt hier in Washington der Dollar. US-Finanzminister Mnuchin erklärte gegenüber Fox News, Ziel der Sanktionen sei es, das Regime in Teheran vom dollarbasierten weltweiten Finanzsystem abzuschneiden. Ab August sei es dem Iran verboten, Dollar-Banknoten zu verwenden.
Die weltpolitische Lage nach der Aufkündigung des Iran-Abkommens durch US-Präsident Trump war auch Thema beim 101. Deutschen Katholikentag in Münster. Bundeskanzlerin Merkel nannte Trumps Entscheidung dort einen schweren Einschnitt und einen Grund zur Sorge. Dennoch werde sie sich weiter für die transatlantische Partnerschaft einsetzen, sagte die Kanzlerin. Man teile gemeinsame Werte und Europa sei als Friedensmacht allein nicht stark genug.
Mahnende Worte der Bundeskanzlerin. Wenn man international nicht zusammenarbeite, dann mache jeder, worauf er Lust habe. Das Aufkündigen des Iran-Abkommens durch die USA verurteilt sie scharf, obwohl das Abkommen alles andere als ideal sei.
Trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist, ein Abkommen, das verabredet wurde, das, über das man dann im UN-Sicherheitsrat abgestimmt hat, einstimmig es gebilligt hat, dass man ein solches Abkommen einseitig aufkündigt. Das verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung.
Kein America first, so Merkels Botschaft, sondern ein Plädoyer für ein Zusammenrücken internationaler Partner. Diese Zusammenarbeit, so Merkel, stehe unter Druck. Zustimmung bei den Gästen.
Friede zu schaffen ist viel, viel schwieriger als Krieg zu machen. Krieg, da kann man einfach draufhauen. Frieden ist viel schwieriger. Und sie hat ja heute auch gesagt, man muss durchhalten.
Gerade dann, wenn die Weltlage weiter unübersichtlich ist, sagen Friedensforscher. Frieden könne nur entstehen, wenn Politiker auch die Bevölkerung in Krisenländern mit einbeziehen.
Es ist wichtig, dass Menschen in diesen Ländern sehen, dass es andere gibt, die ihnen helfen wollen, unabhängig von der politischen Ausrichtung ihrer jeweiligen Regierung. Darum denke ich, ist der Dialog, der am längsten andauern sollte, der mit der Bevölkerung.
Der Katholikentag in Münster. Ein Aufruf für internationale Zusammenarbeit und für mehr Menschlichkeit.
Das Auswärtige Amt in Berlin hat einen aktuellen Sicherheitshinweis für Deutsche in Israel herausgegeben. Darin wird vor dem Betreten der Altstadt Jerusalems bis einschließlich Dienstag gewarnt. Grund sind die erwarteten Proteste gegen die Eröffnung der neuen US-Botschaft. Die Vertretung wird am Montag, dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Bereits am Sonntag feiert Israel die Eroberung Ostjerusalems vor 51 Jahren. Dabei sind nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes Ausschreitungen nicht auszuschließen.
An der Grenze zu Israel haben nach dem Freitagsgebet erneut tausende Palästinenser gegen die Blockade des Gazastreifens demonstriert. Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten wurde ein Palästinenser erschossen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza gab es zahlreiche Verletzte. Seit Ausbruch der Proteste Ende März sind mindestens 50 Palästinenser getötet worden. Auslöser war der 70. Jahrestag der Gründung Israels, die von den Palästinensern so wörtlich Katastrophe genannt wird.
Der katalanische Separatistenführer Puigdemont hat seinen Plan aufgegeben, als Chef der Regionalregierung zu kandidieren. Das teilte er in einem YouTube-Video mit. Puigdemont hält sich in Berlin auf, weil in Spanien ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Als neuen Kandidaten empfahl er dem Regionalparlament den Schriftsteller und Abgeordneten Torra. Er soll morgen im ersten Wahlgang antreten. Es ist seit den Wahlen im Dezember der 5. Versuch, eine Regionalregierung zu bilden. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hat auf die dramatische Lage der Kinder im Bürgerkriegsland Kongo hingewiesen. Hunderttausende Kinder sind demnach so unterernährt, dass ihr Leben in Gefahr ist. Die Demokratische Republik Kongo liegt in Zentralafrika. In der Kasai-Region bekämpfen sich seit 2016 Rebellengruppen und die kongolesische Armee. Tausende Menschen wurden getötet. 1,4 Millionen sind auf der Flucht. Unter Hunger leiden besonders viele Kinder. Mehr als 770.000 sind nach Angaben von UNICEF akut mangelernährt.
Sie sind apathisch und krank. Sie haben Hunger. Rot heißt ein besonders schlimmer Fall. Die Kinder, die es bis zur Krankenstation der Stadt Mbujimai geschafft haben, haben aber zumindest eine Chance zu überleben. Viele andere nicht. Eines von 10 Kindern unter 5 ist in der zentralkongolesischen Region Kasai in Gefahr, weil es nicht genug zu essen hat. Ein Kind, das schwer unterernährt ist, kann jederzeit sterben. Es ist sehr schwach. Die Zahlen sind nicht neu, aber was wirklich ernst ist, ist, dass es einfach nicht genügend Hilfsgelder gibt. Der Bericht des Kinderhilfswerks UNICEF macht heute vor allem auf die Zustände in Kasai aufmerksam. Dabei ist es nicht die einzige Region in der Demokratischen Republik Kongo, wo Menschen dringend Hilfe brauchen. Auch im Osten des Landes sind Hunderttausende vor Gewalt und Kämpfen aus ihren Dörfern geflohen. Wir haben nicht genug Platz für alle. Wir belegen Betten doppelt. Das führt aber dazu, dass sich die Kinder gegenseitig anstecken. Seit Monaten schon machen verschiedene Hilfsorganisationen auf die verzweifelte humanitäre Lage im Kongo aufmerksam. Genügend Geld ist bislang nicht zusammengekommen. Stattdessen leiden die Menschen weiter, in vielen Teilen des Landes.
Russland verweigert dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppels die Einreise zur Fußball-Weltmeisterschaft. Sein Visum wurde heute für ungültig erklärt, wie die ARD mitteilte. Seppelt recherchiert seit vielen Jahren zu Doping im deutschen und weltweiten Spitzensport. Er hatte unter anderem ein staatlich organisiertes Dopingsystem in Russland aufgedeckt.
Das bereits erteilte Visum in seinem Pass, es ist plötzlich ungültig. Hajo Seppelt kann jetzt nicht zur Fußball-WM nach Russland einreisen. Seine Erklärung?
Das liegt natürlich daran, dass wir kritisch über Russland berichtet haben, dass wir das russische Staatsdoping 2014 aufgedeckt haben. Und das hat ja eine Menge Dinge ins Rollen gebracht über die Jahre. Und dass das in Russland nicht auf viel Gegenliebe gestoßen ist, ist ja offensichtlich. Und es sieht ganz so aus, als ob das eine der Konsequenzen ist.
Das Außenministerium in Moskau bestätigt der ARD, der Doping-Experte stehe auf einer Liste unerwünschter Personen. Warum, für wie lange, keine Angaben. Hajo Seppelt, ein mit vielen Preisen ausgezeichneter Investigativjournalist. Die Entscheidung Russlands, ihn von der WM auszuschließen, sei ein beispielloser Eingriff in die Pressefreiheit, kritisiert die ARD.
Ich denke, das ist nicht nur ein Schlag gegen Journalisten und Medien, das ist auch ein Schlag gegen die FIFA, denn die hat eigentlich allen Ländern, allen Verbänden garantiert, dass man frei berichten darf. Also die FIFA ist jetzt auch in der Pflicht und muss dringend mit dem Kreml reden.
Die FIFA äußerte sich heute nicht. Kritische Stimmen dagegen aus der Politik. Russland solle seine Entscheidung rückgängig machen, heißt es von der Bundesregierung.
Zu einem objektiven und unabhängigen Journalismus gehört es, dass man auch Sportjournalisten zur Berichterstattung über die Fußballweltmeisterschaft ins Land einreisen lässt, die sich kritisch mit dem Land und auch mit dem Dopingmissbrauch im Land beschäftigen.
Hajo Seppelt sagt, er sei skeptisch, ob er doch noch aus Russland über die WM wird berichten können.
Die Privatsammlung des US-Milliardärs David Rockefeller ist in New York versteigert worden. Das Auktionshaus Christie's erzielte die Rekordsumme von $830 Millionen. Unter den 1600 Objekten sind Gemälde, Möbel und Porzellan. Der Erlös der Auktion soll unter anderem an Universitäten und Museen gehen. Schon vor seinem Tod im vergangenen Jahr hatte Rockefeller hunderte Millionen Dollar gestiftet. Das starke Unwetter gestern hat vielerorts in Norddeutschland große Schäden hinterlassen. Die Feuerwehr war nach Gewittern, Starkregen und Überschwemmungen im Dauereinsatz. In Hamburg und Schleswig-Holstein liefen Keller voll, Straßen und Grundstücke wurden überschwemmt. Vereinzelt mussten Wohnhäuser evakuiert werden.
Das Aufräumen nach dem Unwetter wird noch lange dauern. Hier im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, hielt gestern eine Hauswand den Wassermassen nicht stand. Allein in Schleswig-Holstein und Hamburg gab es 2000 Einsätze der Feuerwehr.
Überflutung mit allen Facetten. Keller unter Wasser, ganze Häuser vom Wasser umzingelt, Wasser, was in Häuser eindringt, was die Bewohner bedroht.
In Hamburg trat das Unwetter nur gebietsweise auf, dort aber besonders heftig. Im Südosten der Stadt unterspülten Wassermassen ein Mehrfamilienhaus. Für die Bewohner wurde es wegen Einsturzgefahr gesperrt. Das punktuelle Auftreten von Gewittern mit Starkregen sei typisch, sagen Meteorologen.
30 bis 60 Minuten, dann sterben sie ab und neue Gewitter bilden sich an einem anderen Punkt. Und da sie so kleinräumig sind, passiert es eben, dass der eine Stadtteil getroffen wird, der andere Stadtteil wird dann nicht getroffen.
Auch in Mittel-, Ost- und Süddeutschland machten Starkregen und Hagel den Menschen zu schaffen. Wie hier in der Rhön waren Feuerwehr und Räumungsdienste vielerorts stundenlang im Einsatz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 12. Mai.
Am Samstag profitiert Deutschland noch von Hochdruckeinfluss, während am Sonntag ein Atlantiktief die Wetterregie übernimmt. Zu Beginn der Nacht gibt's am Alpenrand einzelne Schauer, sonst neben einigen Wolken vielerorts klar. Morgen überwiegend freundlich, oft auch sonnig, besonders im Norden und Osten allerdings mitunter wolkig. Später können sich über dem östlichen und südlichen Bergland einzelne Gewitter entwickeln. In Sachsen-Anhalt heute Nacht bis 14, im Sauerland frische 5 Grad. An der Küste bei Seewind morgen 17 bis 18, am Oberrhein bis 27 Grad. Am Sonntag nordöstlich einer Linie Deutsche Bucht, Vogtland, oft sonnig, sonst teilweise kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen und Hagel. In der neuen Woche wird die feuchte Gewitterluft dann nach Süden abgedrängt.
Um 21.45 Uhr meldet Ingo Zamperoni sich mit diesen Tagesthemen. Hardliner gegen Reformer, wie weiter im Iran. Und Musik für Gehörlose. Gebärdendolmetscherin übersetzt Melodien beim Eurovision Song Contest. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.